Research im Finanzwesen. Wie funktioniert ein Infocenter auf dem freien Markt? Tim Brauer, Geschäftsführer der Arix Business Intelligence GmbH München, ist vielen Information Professionals als ehemaliger Vorstand der SVP Online AG in Heidelberg in Erinnerung. Mit dem Aufbau eines externen Infocenters für Finanzdienstleister berichtet Brauer als Success Story, welche Besonderheiten im Finanzwesen die Arbeit eines Information Professionals auszeichnen. Brauer führt aufbauend durch das Finanzwesen und die Notwendigkeit der Informationsversorgung. In der Anmoderation hören Sie Stefan Holländer und hier am Mikrofon für Sie Michael Clemens von infobroker.de.
Der Infobroker Podcast. Der Audiokanal von infobroker.de. Start Sequence.
Ich möchte gerne zum nächsten Referenten überleiten. Da wird es sehr spezialisiert. Ich darf Ihnen Tim Brauer, Mitglied unseres Arbeitskreises, ankündigen, der Firma Arix Business Intelligence in München. Tim Brauer studierte Physik und Volkswirtschaft in Heidelberg. Nach dem Studium hat er als Research Consultant bei einer Firma in Heidelberg angefangen und dort im Bereich Projekte aufgebaut. Von 2002 bis 2015 war er dort auch im Vorstand von SVP Deutschland. Seit 2016 ist er jetzt Geschäftsführer der Arix Business Intelligence in München, einem auf Private Equity und Venture Capital Research spezialisierten Unternehmen. Mit Sitz in München und Tochtergesellschaften in New York und Shanghai. Tim, darf ich dich um deinen Beitrag bitten?
Ich hoffe, es ist alles okay. So, ja, wunderbar. Ja, es freut mich jetzt hier einen kleinen Vortrag zu halten und es wird total konkret. Und es geht nur um meine neue Firma und ich will Ihnen anhand des Beispiels der Firma erläutern, mit welchen Fairnessen und kleinen Erfolgen und Schwierigkeiten man zu tun hat, wenn man als ehemaliges Infocenter aus dem warmen Kaminzimmer der Corporate in das kalte Wasser der Wirtschaft geworfen wird. Und darum dreht sich in den verschiedenen Facetten und vielleicht können Sie was daraus lernen und wenn nicht, hoffe ich, haben Sie wenigstens am Ende verstanden, was es mit den Heuschrecken auf sich hat. Damit möchte ich nämlich beginnen. Ja, drei Teile. Ich erkläre Ihnen kurz, was Private Equity ist. Ich erkläre Ihnen dann, was Arix ist. Und dann gehen wir en passant darauf ein, was so passiert, wenn man aus dem Corporate rausgeht ins freie Wasser. Sie haben sich bestimmt schon alle gefragt, was es mit diesen Leuten auf sich hat, die irgendwo in Finanzinstituten sitzen und plötzlich Milliardäre werden aus dem Nichts. Ja. Hedgefonds, Heuschrecken, Herr Müntefering hat das Wort geprägt. Arix Business Intelligence ist aus der Firma Apax Partners hervorgegangen und Apax Partners ist im Müntefering'schen Sinne eine Heuschrecke. Private Equity. Was ist das? Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe ein bisschen überlegt, wie man vom Finance, Deutsch, Englisch, Denglisch wegkommt. Im Prinzip kann man sich das vorstellen als ein ganz einfaches Finanzgeschäft. Jemand gibt dem Private Equity House viel Geld mit den freundlichen Worten, da hast du es, und der impliziten Anspruchshaltung, die behalten das. Und spätestens in 5 Jahren geben die mir viel mehr Geld zurück. Und wenn die dabei selbst auch noch reich werden, ist das okay. Und wenn nicht, dann kriegen die von mir nie wieder Geld. So, wie sieht das in der Praxis aus? Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Haus. Private Equity ist das gleiche wie ein Haus kaufen. Man denkt immer so, da wird geleveraged und so weiter, aber wenn Sie ein Haus kaufen, dann zahlen Sie das in den seltensten Fällen, gut, wir haben bestimmt ein paar Schwaben unter uns, die zahlen das Cash und ohne Kredit, aber alle anständigen, normalen Deutschen nehmen einen Kredit auf. Irgendwas zwischen, sagen wir, 60 und inzwischen 100% der Hauskaufsumme. Und wenn Sie jetzt Mieten kassieren, aus dem Haus es nicht selbst bewohnen, dann haben Sie beim jetzigen Referenzzinssatz von 2% oder so Mehrverdienst über die Kredite, als wenn Sie es 100% selbst finanzieren würden. Warum? Na, Sie setzen weniger Geld ein, Sie holen die Kredite relativ billig und können ein größeres Objekt kaufen und damit Ihren Ertrag steigern. Genau das gleiche Prinzip fährt Private Equity. Ja? Die geben ein bisschen Geld eigen hinzu, damit es wehtut, wenn es verloren geht, damit die Inzentivierung derjenigen, die sich darum kümmern, stimmt. Ja? Also die sollen auch unter der Brücke schlafen. Wenn das nicht klappt, tun sie in der Realität nicht. Das ärgert manche und mit Recht. Aber das Prinzip ist jedenfalls, dass sie unter der Brücke schlafen, wenn sie es vergeigen. Und dann holen die das Geld von ihren Pensionsfonds, aus ihren Sparbüchern, wie auch immer, sammeln das ein und überlegen sich, was sie mit dem Geld machen können. Das ist sowas wie ein kreativer Prozess. Die suchen jetzt bestimmte Firmen, das ist der häufigste Fall, und manchmal entwickeln sie auch große Ideen, die man mit viel Geld realisieren kann. Für mich ist ein gutes Beispiel immer das Thema Kabel Deutschland. Also bevor es Kabel Deutschland gab, gab es sehr viele Kabelnetzbetreiber. Die waren alle regional gegliedert und es war ein ziemlicher Flickenteppich. Dann kam Private Equity auf die Idee, das zusammenzufassen und ein großes Kabelnetz zu stricken. Dafür braucht man natürlich richtig viel Geld. Und das haben die eingesammelt, haben die ganzen regionalen Anbieter aufgekauft, unter ein großes Dach gestellt. Und wenn Sie jetzt irgendwie ins Internet wollen, dann haben viele von Ihnen zu tun mit Unity Media. Unity, ne? Media, Vereinigung. Das ist so ein klassisches Private Equity Geschäft, wo man eine Idee hatte. Das sind natürlich auch die schönen Beispiele, die man gerne medienwirksam nach außen transportiert. Ein etwas häufigerer Fall ist, dass man die ungeliebten Töchter von großen Unternehmen aufnimmt. Also wenn ein Bereich nicht mehr ins Core-Business eines Unternehmens fällt und vielleicht da so das zweit- oder drittklassige Management geparkt wurde, dann geht Private Equity gerne dahin und sagt, ja, das nehmen wir euch ab, zu einem günstigen Preis und tauschen das Management aus, investieren im besten Falle und machen die Firma hübsch. Und das ist der nächste Punkt. Anders als beim Hauskauf, nicht nach 20 oder 25 Jahren, Private Equity verkauft irgendwann zwischen 4 und 7 Jahren das Ding wieder und hoffentlich mit viel Gewinn. So, und dann werden die Leute, die das Geld gegeben haben, kriegen ihre Verzinsung. Die haben eine Garantieverzinsung. Die ist hoffentlich erwirtschaftet worden. Wenn darüber hinaus etwas erwirtschaftet worden ist, dann geht das zu 80% an die Geldgeber und zu 20% an das Team, das die ganze Sache gemanagt hat. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn Sie so einen Fonds haben und der hat 10 Milliarden und Sie sind 5 Leute, die das ganze Ding steuern oder 10 und da bleibt was übrig, dann können Sie sehr schnell sehr reich werden. So werden die Leute reich. So, wenn Sie den Rest nicht interessiert, wissen Sie jetzt immerhin, was Private Equity ist. So, und so eine Firma rief mich letztes Jahr an und nach einem Hin und Her ging es dann darum, Herr Brauer, wollen Sie da nicht zusammen mit dem jetzigen Geschäftsführer einsteigen? Warum? Naja, die Firma kam eben aus dem relativ warm umsorgten Kaminfeuer der APAX und war noch nicht in der Welt und es war klar, irgendwie brauchen wir was für den Vertrieb. Und jetzt stelle ich Ihnen mal kurz die Firma vor und dann gehen wir auf die Einzelheiten ein. Zack. Sie sehen das Bild. Das Bild sind die Finanzzentren dieser Welt. Das Research Center arbeitet wie alle Research Center, aber wir haben einen ganz klaren Fokus auf alles, was mit Finanzen zu tun hat. Oder Finance besser. Ja? Also Private Equity, Venture Capital ist momentan in aller Munde, ja, interessante Gründungen, das fällt auch in das Metier und alles, was in den Bereich Merger und Acquisition reinfällt. So, das Research Center von Apax Partners wurde 1999 gegründet. sehen da ein schönes Haus in München in der Postartstraße. 2006 wurde aus dem Infocenter ein Research Center und dann kam auch mein Partner Andreas H., der da irgendwo sitzt, mit in das Geschäft rein, hat da die Leitung übernommen und kam weg von der reinen Infoversorgung zur Analyse der Daten mit dem Zuliefern für die Investment Professionals im Tagesgeschäft. Also das ist dieser Value Add. Wir kommen weg vom reinen Informationssammeln und Aufbereiten zur Interpretation, zum Auswringen der Daten, sage ich manchmal. Ja, also man muss die Dinge auswringen und dann gucken, wie man da mit den Investment Professionals helfen kann. So, das hat auch wunderbar funktioniert und nun hat Private Equity an der Stelle ein bisschen ein Problem. Die müssen natürlich den Leuten, denen sie das Geld nicht abgenommen haben, deren Geld sie anvertraut bekommen haben, auch Rede und Antwort dafür stehen, was sie mit dem Geld gemacht haben. Und wenn man jetzt so eine 200.000-Euro-Rechnung von McKinsey bezahlt, dann hat dafür jeder Verständnis, das ist kein Problem. Wenn man aber eine 5.000-Euro-Rechnung für das eigene Research Center bezahlen muss, dann kann das schnell die Augenbrauen heben nach dem Motto, hier könnten ja Overhead-Kosten überwälzt werden. Dieser ungeschickten Ansicht wollte man sich entziehen, um nicht in ähnliche Probleme zu kommen wie gewisse Bundestagsabgeordneten mit ihren Montblanc-Füllern. Also hat man sich überlegt, wir müssen das Ganze ausgründen und wenn Private Equity etwas versteht, dann ist es, Unternehmen auszugründen. Und nachdem der Anruf kam, war ich am nächsten Morgen dann im Datenraum und konnte mir die Unterlagen angucken und habe festgestellt, das war schon sehr, sehr gut aufbereitet. Gut, im Nachhinein ist mir auch klar, ich meine, das ist deren Kerngeschäft. Wenn die das nicht können, was können die dann? Ja, aber das war schon super. Und da habe ich gesehen, die haben 2013 im Prinzip alles aufgesetzt, um das Ding in den nächsten 3 oder 4 Jahren wirklich out zu kaufen, wie man deutsch-englisch sagt. Und das war dann eben der Zeitpunkt, wo sie mit dem Externen auch Kontakt aufgenommen haben, nämlich mit mir. Ja, und dann haben sich die Verhandlungen eine ganze Weile gezogen und 2016 kam dann die vollständige Ausgründung mit dem Überschrieb der Anteile und dem Umzug in das neue Büro. Vorher hatten wir so eine Botschaftsvilla, jetzt sind wir bei der Deutschen Rentenversicherung, aber wir haben jetzt eine Kantine. Vorher hatten wir einen Park, jetzt haben wir eine Kantine. Ich glaube, insgesamt sind alle ganz zufrieden. Jedenfalls den Mitarbeitern schmeckt das Mittagessen da immer sehr gut. Ja, das war die Entwicklung. Und jetzt muss ich noch so ein bisschen erzählen, was da so passiert. Diese neuen Kästchen sind so alles, was im Bereich Private Equity, machen natürlich was anderes, aber darauf wollen wir uns mal konzentrieren, anfällt. Und das ist der Deal Cycle. Private Equity ist alles Englisch. Also, dass da oben deutsche Schrift ist, ist eigentlich schon ein Bruch in sich. Ja, Private Equity ist ein bisschen anders. Private Equity wäre jetzt dunkelblauer Anzug, schlanke Krawatte. Ja, wir sind auf der Buchmesse, also englischer Look mit Ärmelschonern. Aber Private Equity ist so wie der Herr da, nachts alleine am Denken. Ja? So, was machen die? Im Prinzip suchen die immer einen Deal. Irgendeine Transaktion, mit der man Geld verdienen kann, eine Idee, wo man was draus bauen kann. Und wir helfen bei der Deal Generation und dann hinterher bei der Commercial Due Diligence. Und was machen wir da? Na, wir machen Research Information Services und wir machen Interviews mit Experten. Das ist das, was wir tun. Die 7 anderen Kästchen machen die Investment Professionals. Das heißt, das sind die Leute, die hinterher richtig reich werden oder die Leute, die für die arbeiten, die hinterher richtig reich werden. Ja. Manchmal sind das auch die Leute, die nicht so reich werden, die wollen nur reich werden, aber die schaffen es dann meist. Viele schaffen es nicht. Die Auslese ist da ziemlich hart. Okay. Die machen natürlich nicht nur Deals, sondern die haben ja dann auch irgendwelche Geschäfte in ihrem Portfolio. Das heißt, die haben Firmen, die sie halten und die managen die nicht selber, aber sie nehmen natürlich erheblichen Einfluss auf das Management, besonders wenn das nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Und da wird natürlich viel geguckt, wie sich die Märkte, die Wettbewerber und alles Mögliche entwickelt. Und in dem Zusammenhang fallen viele Fragen an. Die beantworten wir natürlich auch. Das ist Neudeutsch Portfolio Work. So, jetzt ein bisschen was zur Firma. Wir haben am Anfang lange überlegt, was machen wir mit den Standorten. Wir haben drei Standorte, die orientieren sich an den Büros von Apax Partners. Eins in München, eins in New York und eins in Shanghai. Und wir haben ja ziemlich lange überlegt und auch ziemlich lange gerechnet und haben uns dann entschlossen, alle drei zu behalten, um die Marktzugänge zu behalten, um auch die Möglichkeit zu haben, in Asien, das war uns besonders wichtig, direkt auf die Märkte zugreifen zu können, mit Asiaten vor Ort, die nicht nur als verlängerte Werkbank billig sind, sondern das sind hochqualifizierte Leute, unter anderem von McKinsey, die da arbeiten, die verstehen den Markt, die können wirklich was sagen an der Stelle. Und ich habe in meiner Zeit bei SVP oft überlegt, ob man nicht irgendwie ein chinesisches Tochterunternehmen aufsetzt. Im Nachhinein war das völlig die richtige Entscheidung, das nicht zu tun. Was ich nämlich gelernt habe, ist, dass man all die großen Probleme, die in dem Zusammenhang anfallen, bei Apax Partners einfach mit ziemlich viel Geld und im Rahmen der ganz großen Durchführung der Migration zugekleistert hat. Für ein kleines Unternehmen wäre das, glaube ich, nicht zu stemmen gewesen. Das ist schon ein sehr eigener Mikrokosmos. In der Grafik sehen Sie auch schon, wo unsere Leute dann eben sitzen, was die machen. Insgesamt haben wir 12 Mitarbeiter auf drei Kontinenten, sind da sehr schlank aufgestellt und können ja, eigentlich alles abdecken. Das ist jetzt natürlich noch so eine Angeberfolie, wo wir ein bisschen darauf hinweisen, was das für Leute sind. Ich habe das zu Herrn Jörs auch vorhin schon gesagt. Ich habe meine Meinung über die Fachqualifikation und das Thema Branchenwissen versus wie finde ich Informationen inzwischen etwas geändert. Also wir haben ein hochkompetentes Team, das Infoservices macht. Und die Jungs und Damen, die sind sehr beeindruckend in dem, was sie können. Und ich glaube, so als Rückgrat einer solchen Organisation, die sind nicht ersetzbar. Die braucht man. Damit wird man die Schlacht nicht gewinnen, aber die muss man haben. Und die müssen richtig gut sein. Und dann können die anderen was draus machen. Ja? Ganz wichtig. Okay. Das ist das, was wir machen. Das sind die Branchen, denen wir uns tummeln. Das sind quasi alle, können Sie sehen. Was waren jetzt die wichtigen oder die schwierigen Punkte im Übergang? Also das Erste war, dass wir natürlich aus den ganzen IT-Infrastrukturen raus mussten. Ein großes Problem. Wenn Sie das je machen, schlafen Sie vor, weil da ist viel zu tun. Es geht immer was schief. Aber es ist nicht so schlimm, dass Sie damit vor die Wand fahren. Irgendwie geht das dann doch immer weiter, auch wenn alle die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Die Dienstleister strengen sich dann schon an und irgendwie ist dann auch guter Wille da und es funktioniert. Ganz wichtig war der Einstieg zu zweit. Ich hätte das nie gemacht, wenn der Andreas Hahn nicht mit eingestiegen wäre, die Firma inwendig kannte, weil so viel Due Diligence hätte ich gar nicht machen können, um all die vertrackten Verbandelungen innerhalb von Apax Partners zu verstehen, die für das Geschäft unheimlich wichtig sind. Ja? Da kommen Sie nicht drum herum. Und ein ganz entscheidender Punkt war die Tatsache, dass 2013 mit Gründung der Firma, Arix Business Intelligence hieß das Research Center, auch angefangen wurde, Rechnungen zu stellen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war jedem klar, was die Dienstleistung kostet. Und damit ist jetzt kein Wechsel gewesen, nachdem wir outgekauft worden sind oder ausgekauft haben. Es werden immer noch Rechnungen gestellt. Und wenn die Rechnung bezahlt wird, heißt das natürlich auch, dass die Dienstleistung in Ordnung war. Und damit hat man auch quasi sein Dasein gerechtfertigt. Zum Thema Vertrieb, und das ist auch wo mein letzter Punkt, deswegen bin ich ja auch gekommen. Was ist der große Unterschied vom Finance-Bereich zu meiner bisherigen Erfahrung? Bei SVP war es ganz häufig die Frage oder die wichtigste Aufgabe im Gespräch mit dem Kunden klar zu machen, dass man die Arbeit erledigen kann, dass es möglich ist, die Arbeit zu erledigen. Das ist im Finance-Bereich keine Frage. Das wissen alle, dass das geht und die wissen auch, wie das geht. Dann ist die Frage, ob man zusammenarbeitet. Aber es ist nicht die Frage, ob die Kompetenz dafür besteht. Das ist ein fundamentaler Unterschied zum sonstigen Geschäft. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Das hängt auch damit zusammen, dass quasi der gesamte Kundenkreis mit einer hohen Professionalität daran gewöhnt ist, zugearbeitet zu bekommen. Das wird uns nachher in der Podiumsdiskussion, glaube ich, noch beschäftigen. Und das ist der Hauptunterschied zwischen dem allgemeinen Market Intelligence Feld und dem speziellen Market Intelligence Feld im Bereich Private Equity und Venture Capital und Merger and Acquisitions. Und ich weiß nicht, ob Herr Holländer mich schon böse anguckt, aber damit bin ich jetzt auch durch und bedanke mich bei Ihnen. Bis später.
Sie hörten den Live-Mitschnitt des Vortrages von Tim Brauer, Geschäftsführer der Arix Business Intelligence GmbH München, mit dem Titel »Wie funktioniert ein Infocenter auf dem freien Markt?« Das interne Research Center als externer Dienstleister. Der Mitschnitt wurde am 20. Oktober 2016 im Rahmen der Veranstaltung Steilvorlagen für den Unternehmenserfolg InfoPro 16 aufgezeichnet. Gerne können Sie Anmerkungen und Kommentare hier im Podcast oder als Mitteilung an die Redaktion hinterlassen. Die weiteren Mitschnitte der Vorträge zur Steilvorlagenveranstaltung im Rahmen der Frankfurter Buchmesse können Sie hier im Podcast ebenfalls hören. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie dem Infobroker.de Podcast treu bleiben und regelmäßig reinschauen bzw. reinhören. Am Mikrofon für Sie, Michael Klems von Infobroker.de.